ehrlich gesagt habe ich gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute zu diesem Vortrag kommen, weil wie ich das letzte Mal da war und die Frau Heiler meinen Vortrag angekündigt hat, hat jemand spontan neben mir gesagt, ja, das geht. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das alles bekannt ist, brauche ich eigentlich meinen Vortrag nicht mehr zu halten. Und dann habe ich mal aber angefangen nachzudenken und habe gedacht, naja, geht das wirklich immer? Oder klappt das nur manchmal mit dem Fischessen? Das ist also die eine Frage, die wir heute beantworten werden. Und die zweite Frage ist die, wie könnte das funktionieren? Und da ist mir eingefallen, da habe ich Ihnen was zu erzählen, was Sie noch in keinen Lehrbüchern nachlesen können. Und von daher ist es vielleicht wirklich interessant gekommen zu sein. Hoffe ich jedenfalls, dass Sie das hinterher denken. Ja, und jetzt fangen wir mit dem Thema an. Also was ist denn in einer Fischmahlzeit eigentlich enthalten? Und da gehen wir mal auf die Seite, so eine Fischerei-Homepage und gucken uns so einen netten Kabeljau an. Und auf dieser Fischerei-Homepage-Seite steht auch, was in dem Kabeljau für Nährstoff enthalten sind. Und da finden wir die Spurenelemente Jod, 120 Mikrogramm in 100 Gramm. Das klingt schon mal ganz gut. Jetzt haben wir nur ein Problem. Es ist politisch nicht korrekt. Wir haben ja Überfischungsprobleme und wenn man auf die Greenpeace-Seite geht, ist da ein roter Einkaufskorb, kein Kabeljau mehr essen. Gucke ich also weiter auf der Greenpeace-Seite, welchen Fisch dürfen wir denn noch essen? Sehe ich den Karpfen. Bloß, gucken wir mal auf das Jod. 1,7 Mikrogramm pro 100 Kilogramm, also nur 1%. Ist ein Süßwasserfisch, hilft uns nicht. Da habe ich die ganze Greenpeace-Seite durchgesucht. Der einzige Fisch, der bedingt noch akzeptabel ist, ist der Hering. Der Hering nach der Fischereiseite hat 52 Mikrogramm Jod pro 100 Gramm. Und da wir so ungefähr 200 brauchen pro Tag, würde das bedeuten, man müsste 400 Gramm Hering am Tag essen, um seinen Jodbedarf zu erledigen. Und das führt uns zum nächsten Problem. Die Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sagt aktuell, 29.01.2013, weltweit haben wir immer noch 2 Milliarden Menschen, die von Jodmangel betroffen sind. In Deutschland hatte sich das verbessert. Das lag vielleicht auch am Fisch, an jodiertem Speisesalz im Haushalt und Lebensmittelhandwerk. Und das hat sich aber wieder verschlechtert. Und so zeigt eine neue Studie, dass die Jodversorgung von Kindern nicht zufriedenstellend ist. Mehr als die Hälfte der 6- bis 12-Jährigen erreichen nicht die empfohlene Jodzufuhr. Das bedeutet zwar nicht, dass die Mehrzahl der Kinder einen Jodmangel hat, allerdings ist die Situation verbesserungswürdig. Und das würde jetzt umgerechnet bedeuten, Hering, wir müssten unseren Kindern jeden Tag 1 bis 2 Heringe geben. Ich sehe nicht, wie man das schaffen kann und empfehle einfach den Gang zur Apotheke. Da gibt es 100 Mikrogramm Kaliumjodid-Tabletten. Und deswegen empfehle ich jetzt Kaliumjodid-Tabletten zu schlucken. Aus folgendem Grund, das Jod wird eingebaut in das Schilddrüsenhormon. Und das Schilddrüsenhormon kennen wir seit ungefähr 100 Jahren. Und die ersten Kristalle aus tonnenweisen Schilddrüsen hatte Herr Kendall isoliert. Und das ist aus seinem Originalbuch der American Chemical Society, eine Abbildung von den ersten Kristallen, as first seen an, man merke das Datum, 25. Dezember 1914. Also ein echter Wissenschaftler legt sich sowas unter den Weihnachtsbaum. Und dann hat es ungefähr 10 Jahre gedauert, bis die Strukturformel des Schilddrüsenhormons aufgeklärt war. Das macht heute unsere Abteilung in der Chemie an einem Tag. Damals dauerte es 10 Jahre, bis man die Struktur raus hatte. Und so sieht das Schilddrüsenhormon aus. Das Schilddrüsenhormon wird synthetisiert in den hier gezeigten Follikelzellen der Schilddrüse. In der Mitte ist so ein See. Ringsherum die Zellen produzieren ein Protein, das heißt Thyroglobulin. Das Tyrosin ist eine Aminosäure, also doch ein bisschen Chemie. Und diese Aminosäure wird verästert. Und sehr viele dieser Aminosäuren sind in dem Thyroglobulin enthalten. Und in diesem blauen See wird es dann gespeichert. Und wenn der Körper Schilddrüsenhormon braucht, und das erfährt er dadurch, dass die Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse, ein stimulierendes Hormon freisetzt, weil das Gehirn sagt, ich brauche mehr Jod oder vielmehr mehr Schilddrüsenhormon, wird dieses stimulierende Hormon freigesetzt. Und das bewirkt, dass dieses Thyroglobulin abgebaut wird und gespalten wird in das Thyroxin, was Sie hier sehen. Und wenn ein Jodatom fehlt, dann ist das Triiodthyronin oder T3 genannt. Und das T3 betrachtet man als das biologisch aktivere der Hormone. Und die werden in die Blutbahn abgegeben und wirken dann auf die Effektorzellen. Was macht jetzt das Schilddrüsenhormon? Der dramatischste Effekt ist die Metamorphose des Frosches. Das hat Herr Gundernatsch 1914 entdeckt. Sie werden nicht glauben, eine Kaulquappe hat eine Schilddrüse. Und wenn man diese Schilddrüse aus der Kaulquappe rausoperiert, dann wird eine riesen Kaulquappe draus und niemals ein Frosch. Und wenn man eine Kaulquappe in Schilddrüsenhormon schwimmen lässt, dann wird es ein Mini-Frosch und keine große Kaulquappe. Das heißt also, dieses Hormon kann den kompletten Umbau eines Organismus steuern. Was von dem wir schon viel verstehen, aber ich glaube immer noch nicht alles. Aber jedenfalls faszinierende Umbaumechanismen. Was ist jetzt denn mit uns? Wir haben die Metamorphose in gewisser Weise schon hinter uns. Sieht jedenfalls so ähnlich aus, wenn man ein Baby mit einem Frosch vergleicht. Das heißt also, so einen großen Effekt von Kaulquappe zu unserer Gestalt haben wir nicht. Aber trotzdem hat das Schilddrüsenhormon einen wichtigen Einfluss auf das Knochenwachstum auch. Und Sie sehen auf diesem Bild in drei verschiedenen Varianten Personen, die in ihrer gesamten frühkindlichen Entwicklung viel zu wenig Schilddrüsenhormon hatten. Und das kann zwei Ursachen haben. Eine Ursache ist die, es gibt Leute, die werden ohne Schilddrüse geboren. Das betrifft jeden Zweitausendsten. Und vor 100 Jahren hatten die keine Chance. Oder sie begannen gerade eine Chance zu bekommen, weil man vor 100 Jahren begann, mit getrockneter Schilddrüse zu behandeln. Und das Kind rechts ist aus, die Abbildung ist von 1991. Und zwar gibt es in Zaire, in Neuguinea, in China, in Gegenden bei Teheran, in Sizilien, es gibt immer wieder Dörfer, in denen die Jodversorgung so schlecht ist, dass die Jodversorgung nicht ausreicht, um gesundes Knochenwachstum zu erzeugen. Und außerdem, sehen wir später, sind die Leute auch in ihrer geistigen Behinderung betroffen. Aber zunächst mal sieht man, also dieses Kind rechts hier ist ungefähr 16 Jahre alt, das Kind daneben ist ungefähr 10 Jahre alt. Das Kind, was von diesem endemischen Kretinismus betroffen ist, steht auch so x-beinig, das kann sein Gleichgewicht nicht gut halten. Und das ist auch charakteristisch, weil das Kleinhirn sich nicht richtig entwickeln kann. Und die mittleren Bilder sind aus einem Film von einem Chirurg aus der Schweiz, dem Herrn de Quervin. Und der hat 1934 einen Film gedreht über die Arm- und Kretinanstalten von Bern. Und ich habe sogar den Film da, wenn jemand ihn noch sehen will nachher. Und das bedeutet, also zunächst mal ist das Größenwachstum betroffen, aber die Leute sind auch geistig behindert. Und wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion nicht in den ersten Lebenstagen konsequent behandelt, sind die Leute lebenslang betroffen. Also an der Stelle muss man aufpassen und das tut man heutzutage auch. Und jetzt komme ich zu der Wirkung des Schilddrüsenhormons auf Erwachsene und auf das Gehirn. Und wir sehen hier eine Abbildung, Einfluss des Schilddrüsenhormons auf die Sprechgeschwindigkeit von erwachsenen Testpersonen. Was hier jetzt gemacht wurde, war folgendes. Eine erwachsene Person, die keine Schilddrüse hatte und Schilddrüsenhormon zur Substitution nahm, hat das Schilddrüsenhormon für 4 Wochen abgesetzt. Das tut man nicht freiwillig, aber es gibt medizinische Diagnostiken, die das bis vor 10 Jahren noch nötig gemacht haben. Wenn also jemand ein Schilddrüsenkarzinom hatte, dann kann man Metastasen finden, wenn man dieses schilddrüsenstimulierende Hormon sich hochregeln lässt, dadurch, dass man das Schilddrüsenhormon absetzt, dann reguliert das schilddrüsenstimulierende Hormon hoch. Damit wird ein Transporter, der das Natriumjodid in die Schilddrüsenzellen reintransportiert, hochreguliert. Und man kann mit Hilfe von radioaktivem Jod die Schilddrüsen sichtbar machen und auch die Metastasen behandeln. Also diese Leute mussten das Schilddrüsenhormon absetzen. Und in der Zeit kann man sich ja beschäftigen. Und eine Beschäftigung war hier darin, dass diese Person hier jeden Tag ein Gedicht aufgesagt hat oder ein Zungenbrecher genau genommen. Nämlich, denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Wenn du denkst, du denkst, denkst du nur, du denkst, aber denkst tust du nicht. Also diesen unklar, ob sinnvollen oder nicht, Zungenzerbrecher sprach diese Person jeden Tag auf Tonband. Und normalerweise wird man ja jeden Tag schneller, wenn man sowas übt. Nicht aber, wenn man das Schilddrüsenhormon gleichzeitig absetzt. Und wenn man jetzt die Zeit gemessen hat auf dem Tonband von diesem Spruch, dann sieht man, jeden Tag wurde es langsamer. Und hier hat die Testperson wieder Schilddrüsenhormon genommen und man sieht, okay, hier lernt sie jetzt und wird schneller. Also nach ungefähr 3 Wochen. Also 3 Wochen lang ging es bergab, 3 Wochen bergauf. Und hier oben sieht man Sprachspuren von 2 weiteren Versuchspersonen, die auch 3 Wochen kein Schilddrüsenhormon genommen hatten. Und die sagen jetzt Apfelmus. Ne? Und man kann das Mikrofon aufnehmen und die Spannung darstellen und die Zeit messen, die man braucht, 4-mal Apfelmus zu sagen. Und dann kann man natürlich die Leute anfeuern und sagen, schneller Apfelmus, 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 noch schneller Apfelmus. Und dann hat man irgendwann mal seine maximale Geschwindigkeit erreicht. Die ist hier aufgenommen. Das sind 2 verschiedene Leute, die 2-mal Apfelmus sagen. Und 3 Wochen lang haben die Leute wieder Schilddrüsenhormon genommen. Experiment wiederholt, Apfelmus, und man sieht, es geht viel schneller. Also in dem einen Fall war es den Leuten nur möglich, Apfelmus, Apfelmus, Apfelmus zu sagen und hier ganz schnell, Apfelmus, Apfelmus, Apfelmus. Statistisch ist es signifikant, hier ist eine Vergleichskontrolle, also eine Kontrollgruppe von normalen Probanden, Leute, die keine Schilddrüse haben, das Hormon genommen haben und Leute, die keine Schilddrüse haben, das Hormon genommen haben. Das heißt also, Schilddrüsenhormon verändert auf magische Weise innerhalb von 4 Wochen die Geschwindigkeit, mit der wir sprechen können als Erwachsene. Und einen ähnlichen Effekt findet man auch auf das Sehen. Und hier ist gemessen die Flimmerverschmelzungsfrequenz. Was ist jetzt die Flimmerverschmelzungsfrequenz? Wir machen alle im Moment diesen Test, weil ein Fernseher oder ein Beamer zeigt ja nicht beliebig schnelle Bildwechselfrequenzen, sondern sagen wir mal 20 Hertz, jedenfalls schneller als die Frequenz, mit der wir Bilder auseinanderhalten können. Also die Flimmerverschmelzungsfrequenz ist die Frequenz, bei der man Bilder, die nacheinander kommen, als kontinuierlichen Film wahrnimmt. Wenn man drunter ist, sieht man ein Flackern. Wenn man drüber ist, ist es kontinuierlich. Und jetzt kommt die gute Nachricht für Leute mit Schilddrüsenunterfunktion, die sehen nie Monitore flackern. Weil die Schilddrüsenunterfunktion nämlich dazu führt, dass diese Flimmerverschmelzungsfrequenz geringer wird. Ja, das heißt also, man sieht schon weniger Bilder und da sieht man schon einen Film. Und auch das ist an einer Versuchsperson jeden Tag getestet mit einer roten Leuchtdiode, die flackerte. Da geht also die Frequenz um ungefähr 5 Hertz runter. 3 Wochen ohne Schilddrüsenhormon und dann normalisiert sich das wieder nach Schilddrüsenhormoneinnahme. Und hier sind also mehrere Versuchspersonen getestet mit einem Schwarz-Weiß-Flicker und mit so einer rotierenden Scheibe. Wenn man nämlich rot und grün wechselt, dann kommt Gelb raus. Das benutzt der Fernseher und das kann man auch mit Scheiben machen. Wenn man also ein schönes Rot, ein schönes Grün nimmt, die Scheibe rotieren lässt, dann entsteht eine Frequenz, bei der man ein Flickern sieht und dann eine Frequenz, bei der man ganz gleichmäßiges Gelb sieht. Und beide Frequenzen, sieht man, sind bei den hypothyreoten Versuchspersonen deutlich niedriger, als wenn diese selben Leute wieder Schilddrüsenhormone nehmen oder bei den Kontrollpersonen. Das bedeutet also, man kann ohne Schilddrüsenhormone langsamer sehen, langsamer sprechen. Und jetzt kommen wir zur elektrischen Ableitung von der Kopfhaut. Und zwar sieht man hier eine Arbeit von dem Jahr 1965, in dem es noch Kinder gab, die nach drei Monate alt waren und nicht behandelt worden waren. Das wäre also heute ein gravierender Kunstfehler. Und wenn man das EEG, das Elektroenzephalogramm von diesen Babys sich ansieht, dann sieht man, okay, da sind also solche Potentialschwankungen von der Kopfhaut abzuleiten, die eine relativ lange, kleine Amplitude haben und eine niedrige Frequenz. Und nachdem dieses selbe Baby 3 Wochen mit Schilddrüsenhormonen behandelt worden war, sieht man, die Amplituden werden ein bisschen größer, aber vor allen Dingen wird die Frequenz größer. Das heißt, was immer man da von der Kopfhaut ableitet an elektrischer Aktivität, die vom Gehirn kommt, ist also eindeutig beschleunigt nach 3 Wochen Schilddrüsenhormonbehandlung bei diesem Baby. Und das Gleiche klappt auch bei Erwachsenen. Hier waren ähnliche Versuchspersonen wie die Abbildung, die ich eben gezeigt habe. Auch wieder das Elektroenzephalogramm. Und man weiß, seitdem man das Elektroenzephalogramm verwendet, und das ist ungefähr seit 1935, dass bei einer Schilddrüsenunterfunktion diese charakteristischen Alpha-Wellen, die auftreten, wenn man entspannt mit geschlossenen Augen da sitzt und über dem visuellen Kortex ableitet, sieht man, dass die Alpha-Frequenz niedriger wird. Und man korreliert auch die Alpha-Frequenz gelegentlich mit Intelligenz. Also gelegentlich. Jedenfalls, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, hier wurden mit Lichtblitzen gereizt und es wurde geguckt, kann das Gehirn diesen Lichtblitzen folgen? Und in der Hypothyreose kann das Gehirn diesen Lichtblitzen schlechter folgen, als wenn die Leute Schilddrüsenhormon genommen haben. Das heißt also, irgendwas tut sich im Gehirn dabei. Und dann gibt es noch ein viertes Messverfahren, und zwar evozierte Potenziale. Und evozierte Potenziale kann man ableiten, auch wieder, wenn man EEG-Elektroden verwendet. Man klebt also Elektroden auf bestimmte Stellen der Kopfhaut und aktiviert die sensorischen Bahnen, die im Bereich dieser Elektroden enden, gezielt. Also das geht durch Schachbrettreize im visuellen System. Das geht über den somatosensorischen Kortex, indem man die Fingerkuppen stimuliert. Und das geht auch über den akustischen Kortex, wenn man die Leute einen Kopfhörer aufsetzt und immer so ein Klickgeräusch macht. Und dann die elektrische Aktivität mittelt, die dem Klickgeräusch folgt. Und was man dabei ableiten kann, sind die akustisch evozierten Potenziale. Und die akustisch evozierten Potenziale sind deswegen besonders interessant, weil es da so sehr charakteristische Wellenformen gibt, also Spannungsänderungen auf der Kopfhaut verglichen zu einer Referenzelektrode am Ohr zum Beispiel. Und diese einzelnen Wellen, die entsprechen den Verschaltungsbahnen in der Bahn zwischen dem Innenohr, das aussieht wie eine Schnecke, dann hat man im Hirnstamm eine Synapse, bei der also von einer Nervenzelle auf die andere geschaltet wird und entsprechend den Bahnen, bis es im akustischen Kortex ankommt, hat man charakteristische Wellenformen. Und wenn man damit Kinder untersucht, die ohne Schilddrüse geboren werden, das sind die mit H bezeichneten hier, dann sieht man, dass diese Wellen, gerade diese dritte Welle, später ankommt als bei einer C, mit C bezeichneten, bei einem gesunden Baby. Und das bedeutet, die Information wird im Gehirn langsamer weitergeleitet, wenn eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, die nicht behandelt wurde, ungefähr zum Zeitpunkt der Geburt. Also das ist jetzt eine Arbeit von 1987, gar nicht so lange her. Ja, jetzt sehen wir Schilddrüsenhormon bewirkt unter anderem, das sind die anderen Symptome, über die ich jetzt nicht reden werde, eine Steigerung der Sprechgeschwindigkeit, eine Erhöhung der zeitlichen Auflösung visueller Reize, eine Erhöhung von EEG-Frequenzen und eine Beschleunigung der Weiterleitung akustischer Informationen im Gehirn. Und das führt dazu, dass man gelegentlich auch eine Schilddrüsenunterfunktion mit einer Depression verwechseln kann. Also man muss die Leute anschreien, damit die überhaupt reagieren. Ja? Und in so einem Fall kann man nicht sagen, die Leute sind faul, sondern da ist einfach gar keine Chance da, weil die Information nicht richtig verarbeitet wird. Und jetzt ist die Frage, wie lässt sich denn eigentlich die Wirkung des Schilddrüsenhormons auf evozierte Potenziale und das Elektroenzephalogramm und letztendlich auch die anderen verzögerten Reaktionen erklären? Und jetzt kommen wir zu den Nervenzellen und müssen ein wenig eintauchen in Elektrophysiologie. Es gibt verschiedene Nervenzelltypen. Zum einen, das hier ist eine Nervenzelle, eine Pyramidenzelle aus der Großhirnrinde, wie sie charakteristisch ist für eine Zelle, mit der wir den Impuls weitergeben, Bein beweg dich. Das wäre also so eine Zelle. Und alle unsere Zellen schwimmen im Prinzip in einer Kochsalzlösung, die der Zusammensetzung von Fleischbrühe ähnelt. Also unser Blut ist ja auch salzig. Und das Entscheidende des Salzes ist jetzt nicht, also wir mögen gerne einen salzigen Geschmack, weil wir nämlich das Kochsalz brauchen als Ladungsträger, um unsere Nervenzellen zu aktivieren. Und damit das alles klappt, hat man einen Salzappetit und findet, dass das auch lecker schmeckt und dass es fade schmeckt, wenn man kein Salz hat. Aber eigentlich brauchen wir das Salz als Ladungsträger für Strom über unsere Membranen. Und man könnte also sagen, unsere Zellen schwimmen in einer Elektrolytlösung, was ein Leiter ist. Und die Membran, die besteht aus einer Fettschicht. Das ist ein Isolator. Und intrazellulär haben wir wieder eine Elektrolytlösung. Und das ist wieder ein guter Leiter. Und man kann jetzt, wenn man will und den nötigen Willen zum Erfolg aufbringt, also eine Zelle in eine Kulturschale legen, eine Erdelektrode verwenden, ein Oszilloskop sich besorgen, einen Verstärker, einen Manipulator, eine Elektrode. Und wenn man dann in der Badlösung ist, dann stellt man den Verstärker auf 0 Millivolt ein. Und wenn man dann die Elektrode in die Zelle einführt, dann sieht man so eine negative Potentialänderung und man hat ungefähr minus 70 Millivolt in jeder Zelle im Verhältnis zum Extrazellulärraum. Also kleiner Merksatz, jede Zelle ist innen negativ geladen. Und diese negative Entladung entsteht dadurch, dass zum einen unter Energieverbrauch die Natriumionen aus den Zellen rausgepumpt werden und dafür Kaliumionen in die Zellen reingepumpt werden. Hat jemand ein Problem, sich vorzustellen, was ein Ion ist oder eine elektrische Ladung? Traut sich keiner zu sagen. Okay, also grundsätzlich haben wir also im Intrazellulärraum im Wesentlichen Kaliumionen, im Extrazellulärraum im Wesentlichen Natriumionen. Und jetzt kommt noch was dazu, nämlich das, was man hier sieht, den Kaliumkanal. Das heißt, unsere Lipidmembran alleine wäre ein Haus ohne Fenster und Türen und keine Zelle konnte funktionieren, wenn sie nicht irgendwie kommunizieren kann mit der Außenwelt. Und für die Kommunikation gibt es ganz viele verschiedene komplizierte Proteine und eins davon, in meinen Augen natürlich das Wichtigste, ist dieser Kaliumkanal hier. Wie der genau aufgebaut ist, dafür hat es tatsächlich den Nobelpreis in Chemie gegeben und zwar 2003. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, weil ich eine Stunde brauche, das zu erklären und dann komme ich nicht zu meinem eigentlichen Thema. Aber die Botschaft ist, man versteht, es gab jetzt einen Nobelpreis und man versteht, warum eine ganz hohe Leitfähigkeit mit einer gleichzeitig großen Selektivität für Kalium vorhanden ist, weil der eine oder andere im Raum weiß vielleicht, dass Kaliumionen größer sind als Natriumionen. Und da fragt man sich, wie geht es denn, dass hier nur große Ionen durch können und kleine nicht? Also dafür gibt es eine Erklärung. Bleiben wir dabei, zunächst mal im Ruhezustand kann nur Kalium aus der Zelle rausfließen und das sind positive Ladungen. Und indem ich positive Ladung aus der Zelle rauslasse, wird es innen negativ. So entsteht im Prinzip das Ruhemembranpotenzial. Und wenn jetzt eine Zelle gereizt wird, das wäre in der Praxis die Situation, mir fällt ein Stein auf den Fuß. Wenn mir ein Stein auf den Fuß fällt, kann man sich vorstellen, wird die Membran gedehnt, gehen Löcher auf. Ist ein bisschen komplizierter, gibt auch spezielle Kanäle, die aufgehen, aber es gehen im Prinzip Löcher auf und dann strömen auch positive Ladungen in die Zelle rein und ändern die Spannung über der Membran ein bisschen. Und durch diese Änderung der Spannung über der Membran öffnen jetzt auf der Lauer liegen geschlossene Natriumkanäle und jetzt sind auf einmal mehr Kanäle offen für Natrium. Und da wir außen mehr Natriumionen haben als innen, fließen jetzt die Natriumionen in die Zelle rein und es fließen mehr Natriumionen in die Zelle rein als Kalium raus und deswegen kehrt sich jetzt unser Membranpotenzial um und es klappt um auf Plus. Und dieses Umklappen von Minus auf Plus, das ist die Grundlage der Informationsverarbeitung in unserem Gehirn. Also man könnte sagen, das ist wie bei so einem Computer, einen Bit, es klappt einmal um und was immer wir erleben, es wird übertragen durch solche elektrischen Spannungsänderungen, die ungefähr 2 bis 5 Millisekunden lang sind, also eine 2000stel Sekunde. Und das sind Ableitungen, die ich mit meinen Studenten gemacht habe und man sieht, wenn man die Zellen depolarisiert, über einen Schwellwert hin, also depolarisiert heißt, man macht sie innen ein bisschen positiver. Dann gibt es einen Punkt, an dem ein Spannungssensor in der Membran, das sind auch wieder positive Ladungen, die jetzt abgestoßen werden, weil es innen positiv wird. Durch diese Abstoßung öffnen diese Kanäle und Natrium fließt rein und polt das Ruhemembranpotenzial kurzfristig um auf einen positiven Wert. Und dann machen diese Natriumkanäle wieder zu. Also sie schließen von selber. Und das ist ganz wichtig, dass sie von selber wieder schließen, weil das schaltet das Signal ab. Ja, ich erkläre meinen Studenten das immer so. Eure Eltern haben zu euch bestimmt mal gesagt, schneid nicht so eine dumme Grimasse, sonst bleibt es stehen. Und dann sage ich, das kann nicht passieren, weil die Natriumkanäle ihn aktivieren. Und aber in dem Alter sind die ja dann schon von den Eltern wieder weg und können dann, ja. Und was man hier sieht, sind eigentlich die Zellen, von denen wir abgeleitet haben. Das ist nämlich ein Ganglion von einem medizinischen Blutegel. Und dieses Ganglion hat sehr große Nervenzellen und da schaffen es dann auch Studenten, Elektroden in diese Zellen hineinzubekommen. Wobei sehr groß heißt, ein Zehntel Millimeter. Also ein bisschen Übung braucht man dann schon. Und schließlich entsteht das Aktionspotenzial dadurch, dass zunächst mal Natriumionen in die Zelle reinfließen und gefolgt, also beschleunigt wird die Beendigung des Aktionspotenzials dadurch, dass Kaliumionen aus der Zelle rausfließen. Es würde aber schon reichen, dass die Natriumkanäle von selber zumachen. Und das weiß man seit 1952. Also das ist noch nicht so lange. Also ich schätze ungefähr so die Lebensspanne der meisten hier in dem Raum. Das heißt, unsere Eltern hatten davon noch überhaupt keine Ahnung. Und jetzt die Frage, wie entsteht jetzt so ein Elektroenzephalogramm oder so ein evoziertes Potenzial? Und da gucken wir uns zunächst mal die Großhirnrinde an. Die Großhirnrinde ist ein Netzwerk aus geordneten Schichten verschiedener Nervenzellen, wie ich sie eben gezeigt habe. Das war so eine Pyramidenzelle, die raus projiziert. Und man hat hier also überall mehr oder weniger sortiert Nervenzellen verschiedener Funktionen. Und wenn ich jetzt eine Elektrode auf die Kopfoberfläche lege, da muss man eine Silberchlorid-Elektrode nehmen, sonst polarisiert die und man kriegt keine stabile Ableitung. Dann hat man hier die Nervenzellen. Und da habe ich zunächst also überhaupt kein Signal. Und wenn jetzt einige Aktionspotenziale, also eine Zelle generiert jetzt ein Aktionspotenzial, das heißt, da fließen jetzt positive Ladungen, Natriumionen in die Zelle rein. Und wenn hier Natriumionen reinfließen, dann wird im Extrazellulärraum gehen diese Ladungen verloren. Und deswegen wird es dann negativer. Ich sehe also sozusagen das Negativ, wenn ich extrazellulär messe. Jetzt geht ein zweites Aktionspotenzial, wird generiert. Das trägt dazu bei, dass hier im Extrazellulärraum es noch negativer wird. Wird es also noch negativer. Jetzt wird ein drittes generiert. Es wird noch negativer. Und jetzt schalten die Aktionspotenziale wieder ab und im Extrazellulärraum kriegen wir so einen Überschwinger. Und so entsteht ein komplexes Potentialmuster, was alles summiert, was der Extrazellulärraum sieht. Also so ähnlich wie wenn man wenn man einen Stein ins Wasser wirft, ein paar Meter weiter kann man eine Welle messen. Wenn man jetzt hunderte Steine überall ins Wasser kippt, dann gibt es ein ziemliches Chaos an Wellen und dieses Chaos ist das, was man im Elektroenzephalogramm sehen kann. Und im Fernsehen sagt man gerne dazu Hirnstromkurven. Da habe ich immer ein Problem mit, weil gemessen wird nicht der Strom, sondern die Spannung. Also wir messen eigentlich eine Potentialdifferenz. Aber es ist nicht so ganz falsch, weil es entsteht ja dadurch, dass ein Strom über die Membran fließt. Und dieser Strom, der über die Membran fließt, bewirkt eine Potentialänderung. Und da wir im Extrazellulärraum auch einen Widerstand des Elektrolyten haben, messen wir die Potentialdifferenz zwischen der Referenzelektrode und dieser Stelle. Und da fließt natürlich dann auch ein Strom. Also es kommt irgendwie zustande durch einen Ladungsstrom über Membran. Also elektroenzephalographische Messungen machen elektrische Potentialschwankungen sichtbar, die dadurch entstehen, dass bei Nervenzellaktivität zunächst vereinfacht Natriumionen aus dem Extrazellulärraum und dann Kaliumionen in den Extrazellulärraum fließen. Und die komplexe Überlagerung von Potentialänderungen, die durch Ionenströme in unterschiedlichen Entfernungen zu den Ableitelektroden, jedenfalls mit unterschiedlichen Geschwindigkeit und Richtung bei der Informationsübertragung zwischen den Zellen fließen, erzeugt das zeitliche Muster von der Kopfhaut ableitbarer Potentialschwankungen. Da sind also Aktionspotenziale beteiligt, aber auch Spannungsänderungen, die entstehen, wenn Nervenzellen miteinander kommunizieren und die länger anhalten. Es ist also ein sehr komplexes Muster. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema, so, wie können wir jetzt mit Schilddrüsenhormonen elektrische Signale beschleunigen? Das ist ja eigentlich das, was in unserem Gehirn passiert. Haben wir ja gesehen bei den Alpha-Wellen vom EEG und bei den evozierten Potenzialen und hinterher ist die Funktion auch schneller. Also was könnte da wohl schneller werden? Und jetzt müssen wir uns überlegen, jetzt wird es eigentlich noch ein bisschen komplizierter, wie so eine Nervenzelle funktioniert. Eine biologische Zellmembran kann man als Parallelschaltung von Widerstand und Kondensator verstehen. Ein Kondensator ist eine Fettschicht, also ein Isolator, und rechts und links ist ein Leiter. Und wenn man jetzt einen Strom fließen lässt in so einen Kondensator, dann lädt er sich auf. Das ist das, was man hier sieht. Wenn man nur einen Widerstand hat, das wäre jetzt eine Membran mit Löchern drin, das sind die Ionenkanäle, also ein Isolator mit Löchern, dann, und man lässt einen Strom fließen, dann hat man Spannungsabfall über der Membran, der sich sofort aufbaut. Den sieht man hier. Und wenn man jetzt beides zusammenschaltet, einen Kondensator und einen Widerstand, und man schaltet einen Strom ein, das wäre, man öffnet Natriumkanäle und lässt Natriumionen reinfließen, dann bedeutet das, dass unsere Spannung über der Membran nicht sofort sich ändert, sondern erst der Kondensator umgeladen wird und dann ändert sich die Spannung. Und das hat eine ziemlich intensive Auswirkung darauf, wie schnell wir überhaupt reagieren können. Und ein Beispiel zeige ich jetzt wieder am Blutegel abgeleitet mit den Studenten. Wenn man also eine Nervenzelle ein wenig reizt mit einem kleinen Strom, 0,3 Nanoampere, dann sieht man erst die Umladung des Kondensators. Und wenn dann die Schwelle erreicht wird, das ist ein ganz bestimmter Wert, minus 30 Millivolt, dann werden die spannungsaktivierten Natriumkanäle geöffnet und man bekommt ein Aktionspotenzial. Und das dauert eine Zeit lang. Und die Umladung kann ich beschleunigen, wenn ich einen größeren Ladestrom fließen lasse. Das sieht man hier, 0,8 Nanoampere geht schneller, 1 Nanoampere noch schneller, 1,8, zack, ist das Aktionspotenzial da. Das heißt also, wenn ich mit ziemlich viel Saft drauf gehe auf mein Nervensystem, natürlich nicht so viel, dass die Membranen auseinanderfliegen, dann beschleunigt man die Umladung und kann auch schneller ein Aktionspotenzial auslösen. Und das heißt, man kriegt also eine schnellere Umladung, wenn man größeren Strom fließen lässt. Und nächste Frage, geht das auch bei Aktionspotenzialen? Wenn ich also jetzt in meine Membran mehr Natriumkanäle einbaue, sodass ein größerer Natriumstrom fließt, wird das Aktionspotenzial dann schneller. Und das hat ein Doktorand von mir, Gerd Hoffmann, mal berechnet mit einem Simulationsmodell. Und da kann man sehen, okay, wenn ich wenig Natriumkanäle habe, kriege ich hier so ein kleines murkeliges Teil. Und wenn ich die Natriumkanaldichte erhöhe und damit den Natriumstrom größer werden lasse, dann sieht man, das Aktionspotenzial wird zunehmend schneller und größer. Und das ist ja das, was letztendlich die Reaktion einer Zelle ausmacht. Und wenn ein Aktionspotenzial also groß und schnell ist, dann kann es auch wieder im Gehirn mehr bewirken. Und jetzt kommt leider noch eine Komplikation. Und die Komplikation ist die, wir haben ja jetzt Aktionspotenziale gesehen und wir möchten eigentlich sehen, kann ich meine Natriumströme verändern? Und wenn ich Natriumströme verändern will, dann muss ich sie auch messen können. Und das geht tatsächlich mit einer Technik, die heißt Patch-Clamp-Technik. Und mit dieser Technik kann man eine Membran statt einem Aktionspotenzial so verändern, dass anstelle eines Aktionspotenzials eine rechteckförmige Spannungsänderung entsteht. Das machen wir aus physikalischen Gründen, weil nämlich in dem Moment, wenn wir ein konstantes Potenzial haben, fließt kein Strom mehr, der den Kondensator umlädt. Und dann sehen wir nur den Ionenstrom. Und mit der Technik kann man tatsächlich messen, wie Kanäle öffnen und schließen. Man kann sehen, wie einzelne Kanäle auf- und zu machen. Das ist also sozusagen proteinchemisch die sensitivste Methode, weil man die Funktion von einem einzigen Protein untersuchen kann. Mit einer Elektrode, die so einen Mikrometer Durchmesser hat. Und hier sieht man so eine Abbildung, wie man hier ist ein Hippocampus-Neuron, also aus einer bestimmten Hirnstruktur, einer Ratte, ein Neuron in Zellkultur. Und hier sieht man so eine Patch-Elektrode, die sich dem Neuron annähert. Und was man dann sehen kann, ist, wenn man eine Zelle schrittweise depolarisiert, hier fließt ein Strom, der den Kondensator umlädt, dann fließt der Natriumstrom in die Zelle rein und dann der Kaliumstrom aus der Zelle raus. Und das, was uns jetzt interessiert, ist hier der Natriumstrom, der beim Aktionspotenzial die Membran für wenige Millisekunden umpolt. Und man kann hier auch sehen, dass dieser Strom, selbst wenn die Spannung konstant gehalten wird, von selber wieder abklingt, weil die Kanäle zumachen. Und mit der Technik ist es möglich zu messen, wie groß ein Natriumstrom ist, den eine Zelle produziert. Und das hat damit zu tun, wie viele Natriumkanäle da sind. Jetzt kommen wir zum Schilddrüsenhormon. Tatsächlich, wenn man jetzt eine Zellkultur nimmt von Nervenzellen, in dem Fall aus der Ratte, aus einer neugeborenen Ratte, und diese Kultur wachsen lässt in Abwesenheit von Schilddrüsenhormonen. Da bekommt man noch Natriumströme, aber die sind klein. Und wenn man die Zellen dann 4 Tage in Schilddrüsenhormon inkubiert, also eine gute Dosis Schilddrüsenhormon draufgibt, dann sieht man, aha, jetzt sind die Ströme viel größer. Also hier ist das Verhältnis der Natrium zu den Kaliumströmen gemessen. Sie sind mit Schilddrüsenhormon, das ist im Folgenden immer rot gezeigt, viel größer. Und das hier ist eine genauere Analyse der Stromstärke in Abhängigkeit von der Spannung. Werde ich jetzt nicht wegen der kurzen Zeit genau erklären. Wenn wir uns jetzt Aktionspotenziale angucken, dann sehen wir tatsächlich, mit Schilddrüsenhormonen behandelt sind die schneller und größer. Die Kontrolle ist langsamer. Die Aufstrichgeschwindigkeit, das ist hier diese Steigung, wird größer mit Schilddrüsenhormonen, die ist also kürzer. Und die Aktionspotenzialamplitude ist auch ein bisschen größer. Und auf denselben Reiz reagiert jetzt eine Zelle mit mehr Aktionspotenzialen. Also hier ist ein Reiz und dann das sind mehr Aktionspotenziale. Und mehr Aktionspotenziale heißt, man reagiert intensiver. Das erklärt salopp gesagt, warum man jemanden, der eine Schilddrüsenunterfunktion hat, anschreien muss. Da braucht man einfach einen größeren Reiz, damit gleich viele Aktionspotenziale entstehen. Und eine Simulation von dem Gerd Hoffmann zeigt, okay, wenn man so ein Nervenmodell nimmt und hat also die Zellen in Schilddrüsenhormonen kultiviert, dadurch mehr Natriumkanäle induziert in der Membran, sieht man, dass so ein Reiz hier vorne an dem Neuriten, wo die Zelle mit anderen Zellen Kontakt hat, aber es ist hier nur eine Simulation, dass da das Signal schneller ankommt. Also das hellere heißt Depolarisation. Und das bedeutet oder das erklärt, warum das Schilddrüsenhormon die Zellen erregbarer machen kann und auch Informationen schneller übertragen kann. Man weiß zum Beispiel auch, Reflexe sind beschleunigt bei Leuten, die eine Schilddrüsenüberfunktion haben im Vergleich zu einer Unterfunktion. Ja, das war jetzt eine Modellrechnung. Und zum Schluss noch ein Bild am Menschen. Kann man mit Magnetstimulation auch motorisch evozierte Potenziale erzeugen. Und das ist vor kurzer Zeit, ist dieses Paper erschienen, 2008. Und da sieht man, okay, jemand, der eine Hypothyreose hat, hat offenbar auch ein weniger erregbares Gehirn. Das sind also Messungen am Menschen. Und man sieht, die Hypothyreoten sind weniger erregbar. Beim Menschen können wir natürlich nicht die Experimente machen mit der Zellkultur, indem wir Natriumstromdichten messen. Aber die Experimente, die wir an Ratten gemacht haben, erklären, warum man hier bei Menschen eine geringere Erregbarkeit sieht. Wobei die Sache natürlich noch ein bisschen komplexer ist. Es gibt noch andere Ströme, die auch reguliert werden können. Aber grundsätzlich mal ist das so das Prinzip. So, jetzt haben wir zu viel zu tun, alle. Ich schaffe meine Arbeit nicht. Zu viel Stress, Hektik, keine Zeit. Können wir unser Gehirn beschleunigen mit Schilddrüsenhormonen oder Fischessen? Also hilft Fischessen, um die Funktion von Nervenzellen so zu beschleunigen, dass man schneller denken kann? Da käme man ja besser durch in der Arbeitswelt und das Studium und hätte auch ein bisschen mehr Freizeit. Kann man also auch vielleicht seine Examensnoten verbessern und beliebig schnell werden, indem wir irgendetwas tun, dass unsere Natriumstromdichte größer wird? Jetzt gucken wir uns dieses Bild nochmal an, was eine Simulation ist. Ja, hier schon. Also wenn so ein Aktionspotenzial nur so murkelig ist und ich erhöhe kontinuierlich die Anzahl meiner Natriumkanäle und damit den Natrium-Einstrom, dann wird es irgendwann schneller. Aber hier passiert nicht mehr viel. Also es wird nicht mehr viel schneller. Ich brauche dann aber letztendlich mehr Energie, um das Natrium wieder rauszuholen. Und dann gibt es noch eine andere Arbeit an Ratten, das war das Meerschweinchen, an Herzventrikelzellen des Meerschweinchen. Herzventrikel ist also die Herzkammer. Und da findet man ähnliche Effekte auf die Natriumstromdichte am Herzen, aber auch zusätzlich einen Einfluss auf die Kaliumströme, die die Repolarisation des Herzens und damit die Aktionspotenzialdauer des Herzens beeinflussen. Und die wird kürzer. Und kürzer bedeutet aber, das Herz hat keine Zeit, so viel Kraft zu entfalten, das Schlagvolumen rauszustoßen. Und das heißt, wenn also meine Aktionspotenziale zu kurz werden, dann kann ich nicht mehr ordentlich Kraft entwickeln. Und das führt dazu, dass man bei einer Schilddrüsenüberfunktion Herzrasen entwickelt. Und der Skelettmuskel kontrahiert auch nicht lang genug und das heißt, man wird wieder schwach. Und das heißt im Prinzip, zu viel Schilddrüsenhormon heißt, ich muss das Natrium wieder rauspumpen und ich kriege eine Muskelschwäche. Und das kann sogar auch lebensbedrohlichen Ausmaß annehmen. Also es gibt auch Leute, die an der Schilddrüsenüberfunktion sterben. Deswegen ist damit also nicht zu spaßen. Ja, also warum hilft jetzt viel nicht viel? Die einströmenden Natriumionen müssen unter Energieverbrauch wieder entfernt werden. Bei einer großen Stromdichte ist für einen kleinen Geschwindigkeitsgewinn ein großer Energieverbrauch nötig. Durch die gleichzeitige Regulation von Kaliumkanälen wird das Herzaktionspotenzial kürzer und Herzfrequenz nimmt zu. Das heißt, es gibt eine optimale Geschwindigkeit. Und die kriegt man bei ausreichender Jodversorgung von gesunden Personen. Jo. Das heißt, die Dosis macht das Gift. Bewährt sich mal wieder dieser Spruch seit 500 Jahren. Und es bedeutet eine optimale Jodversorgung, 400 Gramm Hering, dann werden die Meere aber auch überfischt, wenn alle 400 Gramm Hering am Tag essen. Also doch besser vielleicht 100 bis 200 Mikrogramm Jodid aus der Apotheke, bringt unsere Nervenzellen in Schwung. Und wenn wir eine Unterfunktion haben, ist es ganz wichtig, die zu behandeln. Und in der Tat taucht auch bei mir immer mal wieder ein Student auf, der dem es sehr hilft, wenn er seine Schilddrüsenunterfunktion behandelt. Und da ist also schon so manche Examenskatastrophe gerettet worden in letzter Minute. Es gibt aber Grenzen und bei denen stellt der Schilddrüsengesunde die weitere Hormonproduktion ein, weil das Gehirn sagt, ich habe genug, kein stimulierendes Hormon wird mehr ausgeschüttet. Und eine Überfunktion, die kann entstehen dadurch, dass eine Schilddrüse sich verselbstständigt. Das führt zu einer Muskelschwäche durch verkürzte Aktionspotenziale und kann durch den erhöhten Energieverbrauch zu lebensbedrohlicher Überhitzung führen. Und da habe ich jetzt geschrieben, siehe tödliche Schlankheitspillen. Es gab nicht vor ein paar Jahren aus Belgien Leute, die Schlankheitspillen illegal bestellt hatten. Und da war ein Gemisch von Schilddrüsenhormonen und Amphetaminen drin und hat es Todesfälle gegeben. Es gibt also Gründe, dass Medikamente nur in Apotheken abgegeben werden dürfen. Und das bedeutet für uns jetzt Folgendes, wenn wir überarbeitet sind, wir können die Anzahl von Aktionspotenzialen, die uns in unserer Lebensspanne zur Verfügung stehen, nicht beliebig vermehren. Wir müssen uns also leider entscheiden, was wir mit unserem Kontingent anfangen. Also beliebig dopen geht nicht, aber wenn jemand eine Unterfunktion hat, ist eine Behandlung das ist eine sehr sinnvolle Aktivität, würde ich sagen. Aber immerhin, wenn wir vergleichen mit den Ratten, die wir in unserer Zellkultur hatten, also wir haben mit einer Lebenserwartung von ca. 80 Jahren und der gleichen Aktionspotenziallänge wie andere Wirbeltiere, wie Ratten, das ist nämlich interessant, dass die Ratten werden nur 2 Jahre alt, aber deren Gehirn, die können nicht schneller denken, also sie können das irgendwie nicht kompensieren. Das heißt, wir haben wirklich mit 80 Jahren eine gute Chance, unsere Zeit mit Inhalten zu füllen. Ja, und da bleibt uns nichts anderes übrig, als Prioritäten zu setzen. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Und an diesem Projekt waren einige Studenten beteiligt. Die sieht man hier mit Elektroden auf Zellen zielen. Und ich danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Hatte natürlich nicht die Zeit, alles, was wir so im Moment machen, zu erklären. Und deswegen stelle ich mich vor dieses Arbeitshypothesenposter für die Diskussion.